SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
In SWR1 Leute ist zu Gast ein Mann, der Popgeschichte geschrieben hat. Er hat mit den Beatles zusammen musiziert, mit Manfred Mann, Carly Simon, Yusuf Islam, B.B. King. Zu Gast ist Klaus Fuhrmann, auch genannt der fünfte Beatle. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Wir haben Sie ja gerade am Bass gehört. Was für Erinnerungen kommen bei Ihnen hoch, wenn Sie den Song hören?
Na, am ersten, was sofort in meinen Kopf kommt, ist, dass der Ringo immer so Stücke geschrieben hat, so Teile von Stücken. Der konnte nur 3 Akkorde zu der Zeit und hat dann irgendwas gemacht. Und das war dann auch ganz schön. Das ist so dieser Haupt, die Strophe. Und dann kam eben George oder ich dazu und wir haben dann unsere Zutaten gemacht, dass das dann tatsächlich nachher ein Song wurde.
Sie haben ja nicht nur mit den Größen der Popmusik musiziert, Sie haben auch etliche Plattencover entworfen und gezeichnet. Ihr berühmtestes sicherlich das Plattencover von Revolver, für das Sie auch den Grammy bekommen haben. Und das kam genau vor 50 Jahren, das Album, raus mit Ihrem Cover. Sie waren vor 12 Jahren schon mal in meiner Sendung. Da habe ich Sie gefragt, auf was Sie im Rückblick auf Ihr Lebenswerk am meisten stolz sind. Und damals haben Sie gesagt, auf dieses Cover. Gilt es immer noch?
Das gilt immer noch, ja. Das war ein Meilenstein für mich und für viele andere Menschen auch. Da freue ich mich riesig drüber.
Warum das ein Meilenstein ist, da sprechen wir gleich noch intensiver drüber. Wir möchten Sie aber auch als Mensch, Klaus Fuhrmann, ein bisschen näher kennenlernen in Leute. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Okay?
Oh Gott.
Nicht schwierig.
Na, das ist immer schwierig.
Nein, nein. Mein bester Freund bei den Beatles war...
Das war George Harrison.
Warum ausgerechnet er?
Ich habe erstens mal am meisten Zeit mit ihm verbracht. Ich habe ja lange in Friar Park in seinem Estate gewohnt. Und George war jemand, der sehr neugierig ist einerseits und auch gerne selbst von sich, also mir gegenüber selbst, sich geöffnet hat. Wir haben zusammen gegessen, wir sind zusammen spazieren gegangen im Garten, wir haben zusammen Musik gemacht und das war eben toll. Also George war spitze.
Die wildeste Fete in meinem Musikerleben.
Oh Gott, die wildeste Fete. Ich glaube, das war die Geburtstagsparty für John Lennon. Ich glaube, das war in Syracuse, in der Nähe von New York. Da waren verrückte Menschen da. John hat Gitarre gespielt und jemand hat Bongos gespielt.
Und wie viele Tage haben Sie durchgefeiert?
Oh Gott, nein, das war nur ein paar Stunden. Das war nicht lange.
Wenn ich heute den Bass in die Hand nehme.
Ja, ich habe im Moment einen Bass. Ähnliches Gerät, was ich mir 1965 gebaut habe, als ich in einem Trio gespielt habe. Und zwar ist das ein 8-seitiges Gerät, was 3 Bassseiten hat und 5 Gitarrenseiten. Da kann man, wenn man so Fingerstyle spielen kann, kann man wunderschön viele Basslinien spielen, aber dazu gleichzeitig noch Rhythmusgitarre. Das ist das, was ich gerne mache.
Ich bewundere...
Bewundere, meine Güte. Ich bewundere Leute, die schreiben können. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass ich selber Probleme mit dem Sprechen und mit dem Schreiben habe. Und diese Gabe, mit Worten wie Dylan oder John Lennon in ganz kurzer Form, ganz prägnant Sachen auszudrücken, das hätte ich mir immer gewünscht.
Aber Sie können das mit Ihren Zeichnungen.
Ich kann
das können die dafür nicht.
Mit Worten kann ich es nicht.
Mein Leben wäre ohne die Beatles?
Völlig anders gelaufen, das ist kein Zweifel. Denn ich glaube, ich wäre nicht in die Musik eingestiegen und wäre beim Grafik geblieben. Ich wäre sicherlich noch ein besserer Grafiker geworden.
Ich stehe nicht gerne im Vordergrund, weil?
Das ist eine Mentalitätsfrage. Wenn ich was mache, mache ich es, weil ich es gerne machen will. Aber ich mache nicht gerne im Vordergrund stehen. Das ist nicht mein Ding.
Am liebsten verbringe ich Zeit mit?
Tennis spielen, das mache ich wahnsinnig gerne und auch sehr viel. Ich spiele gut und habe auch gute Kumpanen. Ich bin ja jetzt 78 Jahre alt und spiele immer mit den 15 und die freuen sich, wenn ich dabei bin.
Wichtiger als Musik?
Familie, würde ich sagen, die Kinder.
Ich bin Vegetarier seit?
1970, als ich bei George gewohnt habe, da habe ich, ohne es zu wissen, monatelang nur vegetarisch gegessen, ohne überhaupt Fleisch zu vermissen. Und dann habe ich gedacht, na, lassen wir es mal dabei.
Wenn ich mein Leben nochmal von vorne anfangen könnte?
Möglicherweise hätte ich mehr Sport gemacht, weil mich das wahnsinnig interessiert. Also mein Körper ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich meine, die Tatsache, dass ich so gut beieinander bin, hat damit zu tun.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
50 Jahre ist das Beatles-Album Revolver jetzt alt. Und der Mann, der vor 50 Jahren das spektakuläre Cover für das Album entwarf, ist unser Gast in SWR1 Leute, Klaus Fuhrmann. Herr Fuhrmann, Sie haben ein wunderschönes Buch über den Entstehungsprozess des Covers gemacht. Birth of an Icon, Geburt einer Ikone. Wie das damals abgelaufen ist, dazu gibt es in dem Buch viele Fotos, aber auch Comics, die Sie selbst gezeichnet haben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Geschichte in Bilder zu packen?
Also ich habe irgendwie schon vorher es erwähnt, dass ich schlecht mit Worten mich ausdrücken kann. Also ich hätte diese Sache, was da passiert ist, schlecht mit Worten umschreiben können. Und ich dachte, es wäre auch wichtig, dass Leute sehen können, wie es im Studio ausgesehen hat. Wie sah es im Kontrollraum aus von Abbey Road Studio oder wie sah die Kantine aus? Wo habe ich gewohnt und wo habe ich tatsächlich gesessen und das Cover entworfen? Und was sind für Sachen passiert, die ich gerne festhalten wollte, dass alle das irgendwie mitkriegen. Das ist der Hauptgrund.
Was man aus dem Comic genau erkennen kann, ist der Druck, unter dem Sie damals gestanden haben, als John Lennon anrief und Sie gefragt hat, ob Sie das Cover zum neuen Beatles-Album machen könnten und wollten. Sie lagen in der Badewanne, also so ist es zumindest im Comic, als der Anruf kam und wussten offensichtlich im ersten Moment gar nicht, wer am Telefon ist. Wie hat John Lennon darauf reagiert?
Na, erstens mal, es war wirklich eine durchzechte Nacht und ich bin mal gerade nach Hause gekommen, es hat geregnet und ich war völlig durchnässt und sage, oh, jetzt setze ich mich schön in die Badewanne und habe meine Ruhe und dann ist es wunderbar und keiner wird mich jetzt stören. Und dann klingelt das Telefon und da war irgendjemand am Telefon und irgendein John, ich wusste aber nicht wer. Und dann kam eben John ans Telefon und sagte, John who? Und da wurde er schrecklich böse, John me, you bastard. hat dann eben gesagt, any idea for our new LP cover oder record cover. Und da fiel ich aus allen Wolken.
Sie haben ja nicht gleich einen Luftsprung gemacht und Yippie geschrien. Warum? Weil eigentlich war das ja eine Riesenchance.
Es war ein Riesenschock. Es war ein Schock, weil mir gleich durch den Kopf ging, oh Gottes Willen, ich war ja überhaupt nicht darauf vorbereitet, wenn jemand vorher schon mal was gesagt hätte, aber er kam da raus und fragt mich das so direkt. Und da bin ich dann immer einer, der nicht gleich, hurra, ja, wie toll, sondern ich brauche dann immer eine Zeit, bis ich das überhaupt kapiere.
Zumal Sie in der damaligen Zeit ja in erster Linie auch als Bassist vorher gearbeitet hatten, mehr als Grafiker. Ne?
Das kommt dazu, weil ich bin ja in der Musik, wie gesagt, habe eine Band gespielt und aber mit der Grafik, habe nichts grafikmäßig gemacht. Also musste ich da also voll überlegen, Menschenskinder, die wollen das. Soll ich jetzt gleich Nein sagen? Oder das habe ich dann nicht gemacht. Dann hat John mich unterbrochen und gesagt, komm jetzt ins Studio und hör dir die Sachen an, die wir bisher gemacht haben. Und dann sehen wir mal weiter.
Wie ging es dann weiter? Sie sind ins Studio gefahren und dann?
Ja, im Studio war es so, dass die Stücke vorgespielt haben. Und es war so überwältigend. Ja? Also ein paar Stücke, die also so reinhauen, möchte ich mal sagen. Hier Tomorrow Never Knows ist das, was am meisten mich beeindruckt hat. Das war eben zu der Zeit so extrem neu. Sollte ja Popmusik sein. Und das Publikum, was vorher I Wanna Hold Your Hands gekauft hat, sollte jetzt diese Musik verarbeiten. Ja. Ne? Und das war das Riesenproblem. Also einerseits habe ich es genossen und fand das also toll, aber der andere dann ging, was mache ich bloß für das Cover?
Es gab ja noch nicht mal einen Titel für die Platte damals, zu dem Zeitpunkt.
Richtig.
Die haben gesagt, wenn dir noch ein Titel einfällt, kannst du ihn auch noch einbringen.
Richtig, das haben sie gesagt, aber mir ist nichts Vernünftiges eingefallen.
Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn man noch nicht mal einen Titel hat, ein Album zu entwerfen.
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, der Name hätte mich gehindert, diese Version vom Cover zu machen. Ich glaube, das war ganz gut, dass der Titel erst später herausgekommen ist. Ja.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Ihnen die zündende Idee kam?
Ich würde mal sagen, das hat an sich ziemlich schnell. 3 Tage, dann war ich irgendwie damit durch.
Da wussten Sie, es muss was mit Haaren zu tun haben.
Richtig, das war es. Also ich wusste, die Fans wollen viele Fotos sehen. Die wollen sehen, wie ihre Band aussieht und wollen auch die Gesichter sehen. Das wusste ich. Und dann kam eben dazu, was war das Sensationelle zu der Zeit, diese Haarfrisur. Das war völlig neu und extrem. Und das wollte ich alles irgendwie vereinen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Klaus Voormann, auch genannt der fünfte Beatle, der Mann, der vor 50 Jahren das revolutionäre Plattencover zur Beatles-Platte Revolver entworfen hat und jetzt ein wunderschönes Buch dazu gemacht hat zum Entstehungsprozess von Revolver und dem Cover. Das muss man ja sagen, dass zum Glück fertig geworden ist, denn fast wäre es noch an einem offenen Fenster gescheitert.
Es war einfach eine doofe Situation. Ich hatte gerade das Cover auf dem Tisch und hatte meine ganzen Schnipsel, die ganzen verschiedenen Bilder von Ringo und von Paul und was ich weiß, auf dem Tisch schon so verteilt, so wie ich sie gerne aufgeklebt hätte. Hatte sie aber noch nicht aufgeklebt und das Fenster war offen und meine Frau Christina, die kam rein und sagt, oh, ist heiß hier drin, mach mal die Tür auf. Sie reißt die Tür auf und schwupps, die ganzen Schnipsel sind aus dem Fenster geflogen.
Aber sie sind dann runtergerannt und haben sie alle wieder eingesammelt.
Richtig.
Und obwohl die so klein waren, haben sie auch alle wieder gekriegt.
Ja, das war erstaunlich, weil wenn man sich das überlegt, ich dachte, die werden jetzt überall verteilt, weil wir im dritten Stock oben, das war so eine Mansardenwohnung, und dachte, die werden jetzt alle weg.
Das wäre schade gewesen. Sie haben 1967 den Grammy dafür bekommen, für ihr Plattencover, als erster deutscher Künstler, muss man sagen. Es war wirklich was ganz Besonderes. Sie haben ihn aber nicht selbst entgegengenommen. Woran lag das?
Ich glaube, ich war busy. Ich kann es gar nicht genau nachvollziehen. Es war, glaube ich, war eine Manfred-Mann-Band dann. Also das ist zu Anfang, also das fing auch 66 an und ging dann weiter. Und es kann sein, dass wir gerade in Schweden auf Tour waren oder wir waren auf einer Cruise oder irgendwas. Aber ich habe es noch nie rausgefunden oder versucht rauszufinden, wie das nun genau war.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Ihnen das Flugticket zu teuer war.
Ja, das kann auch gewesen sein, ja.
Wo ist denn der Grammy heute aufbewahrt?
Der ist bei mir zu Hause, in der Kiste.
Ist aber nicht mehr intakt, oder?
Nein, der ist ja das, was passiert ist. In der Wohnung in Hampstead Heath, 115 Heath Street, da hatten wir ein kleines Cottage. Und auf dem Regal stand das Revolver Award, also der Grammy. Mhm. So. Und dann macht plötzlich Clara Dutch. Und das ganze Regal kam runter und alles war zerschmettert. Der Grammy war genau drunter und waren so 4, 5 verschiedene Stücke. Und diese Trompete, die war ganz zerbeult.
Aber Sie haben ihn inzwischen geklebt.
Naja, wie kann man nicht kleben? Das ist so ein Gusseisen. Das ist schwierig, das zusammenzukriegen.
Naja, aber Sie haben noch einen anderen Grammy bekommen.
Ja,
allerdings nicht für ein Cover, sondern weil Sie als Bassist und bei der Vorbereitung beim berühmten Benefizkonzert für Bangladesch mitgemacht haben mit George Harrison zusammen. Ist der wenigstens noch intakt?
Ja.
Also einen haben Sie noch.
Gott sei Dank.
Das war ja damals auch eine Art Premiere. Kann man sagen, das war das erste große Benefizkonzert der Musikgeschichte? Das Konzert
ja,
für
kann man unbedingt sagen. Es war so, dass Ravi Shankar hatte eben George erzählt von dieser fürchterlichen Situation in Bangladesch und Pakistan und die Kämpfe und auch die Fluten, die da, das war ganz fürchterlich. Und Ravi wollte ein Konzert machen und dann sagte George, du, da helfe ich dir, das kriegen wir irgendwie vor die Reihe.
Und es wurde ein Riesenerfolg. Die Beatles verdanken Ihnen ja außer dem Revolver-Cover, soweit ich weiß, auch noch die Idee, das erste Musikvideo der Geschichte zu machen. Das war damals zum Song Strawberry Fields Forever. Wie kamst du der Idee?
Also sie haben mir erzählt, sie wollten gerne was machen, zu der Zeit gab es ja noch keine Musikvideos. Das sind so die ersten Videos, die überhaupt entstanden sind und wussten dann nicht, wen sie fragen sollten. Und ich habe dann den Peter Goldmann vorgeschlagen, der leider Gottes mittlerweile auch schon tot ist. Und der war von Ingmar Bergman der Kameramann. Und den haben wir dann rübergeholt und die haben ihn kennengelernt, haben sich wohl auch verschiedene Sachen von ihm angeguckt. Und dann habe ich mit Peter Goldman zusammengesessen und wir haben so Brainstorming gemacht. Und da kam so die Idee von mir, dass man zum Beispiel ein Klavier hat, wo die Saiten so in einen Baum hochgehen und so ein Wirrwarr. Und das dann so, das war die eine Idee. Und dann wollten sie ja auch noch Penny Lane, wollten sie auch machen. Und Penny Lane hatte ich die Idee, dass man ein Zirkuspferd hat, was richtig zirkusmäßig im Timing der Musik. Das war meine Idee, die leider nie umgesetzt wurde.
Aber für Strawberry Fields Forever schon.
Ja, richtig. Da sind sie in den Park gegangen, haben sich auch den schönen großen Baum ausgesucht, wo dann die Saiten hochgehen. Das sieht doch gut aus.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Lassen Sie uns mal drüber sprechen, wie Sie die Beatles kennengelernt haben. Das war damals in Hamburg, als die noch völlig unbekannte Gruppe im Kaiserkeller spielte. Sie hatten Zoff mit ihrer damaligen Freundin Astrid Kircher, der späteren Beatles-Fotografin, und tigerten durch Hamburgs Straßen. Wie wurden Sie dann auf die Beatles aufmerksam?
Ja, es war so, wenn ich irgendwie schlechte Laune hatte oder ich mich gestritten hatte mit Astrid, dann bin ich oft zum Hafen gegangen. Und von Eimsbüttel, wo ich gewohnt habe, zum Hafen, kommst du automatisch durch die große Freiheit und die Gegend. Und da hörte ich aus dem Kellerfenster Musik. Und ich wusste, das ist Live-Musik. Das konnte ich sofort hören. Das war also beeindruckend. Und ich hatte noch nie live Rock'n'Roll gehört und habe mich dann da reingewagt in diese Kaschemme, möchte ich es mal nennen.
Sie waren ja Arztsohn, kamen aus gutem Hause, haben viele Jahre zu Hause Klavier gespielt, also waren mit der klassischen Musik sozialisiert. Wie revolutionär war das für Sie, was Sie da gehört haben?
Das hatte überhaupt nichts, also beinahe schon gar nichts mit Musik zu tun. Es war ein völlig anderes Gefühl. Es war eben diese rotzige Frechheit, die diese jungen Burschen hatten, dass sie mit eben tatsächlich 3-4 Akkorden so eine Stimmung aufziehen konnten. Es war erstaunlich.
Und das hat Sie offensichtlich ja so fasziniert, dass Sie mit Freunden dann wieder hingegangen sind, auch Astrid Kircher mitgenommen haben. Von daher sind Sie quasi für die Beziehung, die Sie später zu Stuart Sutcliffe hat, auch noch mitverantwortlich. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich getraut haben, die Beatles anzusprechen?
Oh ja, das war fürchterlich, weil wir alle nicht so richtig Englisch konnten. Wir haben immer gesessen, da im Publikum. Und das war nicht einfach, weil wir den Kontakt, ja, war irgendwo nicht da, obwohl Paul, der unheimlich ist, wie er heute ja auch noch ist, unheimlich verbindlich ist zum Publikum und auch dann, wenn jemand was gespielt haben will, dann spielen sie das auch und so. Das war schon mal ganz toll. Aber dann sagten alle zu mir, Klaus, du kannst doch Englisch sprechen, geh doch mal hin und mach doch den Kontakt. Und da habe ich dann das ein Cover genommen, das ist das erste Plattencover, was ich gemacht habe, was tatsächlich von der Deutschen Grammophon ein offizieller Auftrag war. Und das habe ich genommen und bin hingegangen zu John und habe ihm das gezeigt. Und da hat sich das so vor die Nase gehängt, dass ich dachte, er putzt sich gleich die Nase.
Aber kurzsichtig,
damit,
ne?
Ja, der ist wahnsinnig kurzsichtig. Und er hat das angeguckt und hat dann gleich gesagt, geh zu Stuart, he's the arty one. Denn John war der richtige Rocker zu der Zeit. Er war ein Rocker und ein Musik. Musik ist mein Ding. Und er hat also die Grafik gleich gesagt, das ist Stuart. Hat mir gezeigt, da ist der Stuart, geh mal dahin.
Wie haben Sie den Kontakt zu den Beatles gehalten, als die wieder in London waren?
Naja, erstens mal wollte ich unbedingt, nachdem ich die Jungs getroffen habe, gedacht, ich muss jetzt hier weg. Ich muss nach England, was immer ist. Habe also meine Mappe zusammengestellt mit Grafik. Ich habe ja nichts mit Musik gemacht zu der Zeit. Und habe George am Telefon oder irgendwie im Brief oder was erwähnt, dass ich gerne nach London kommen möchte. Und hat George mich sofort eingeladen und hat gesagt, komm zu uns und wohn mit mir und den anderen zusammen in Green Street. Das ist so parallel zur Oxford Street.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie werden ja auch gerne als der fünfte Beatle bezeichnet und haben ja auch einmal im Kaiserkeller tatsächlich mit den ganzen Beatles zusammen gespielt, nämlich den Bass, ein Instrument, das Sie, glaube ich, vorher auch noch gar nicht in der Hand hatten. Wie kam das?
Das ist richtig. Also erstens mal muss ich mal sagen, dass das Wort fünfte Beatle gefällt mir nicht. Da gibt's andere, das ist Stuart Sutcliffe oder da ist Pete Best oder da ist George Martin. Und ich würde eher sagen, ich bin der Before and After Beatle, weil ich sie ganz zu Anfang getroffen habe, als sie noch gar nichts waren, und habe dann die ganzen Solo-Projekte gemacht für John und für George und Ringo. Paul spielt ja selber Bass, der brauchte keinen Bassspieler. Ja, also Bass ist interessant. Also Stuart hat mir im Top Ten, das war irgendwie so morgens um, weiß ich was, 3 oder 4 Uhr morgens, hat er mir den Bass in die Hand gedrückt. Da waren vielleicht noch so 15 Hanseln im Club und sie waren allerdings verpflichtet noch zu spielen bis, weiß ich was, 5 oder...
Die haben da unter harten Bedingungen gearbeitet.
Die haben die ganze Nacht arbeiten müssen. Das ist der Wahnsinn. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Die meisten Leute denken, das waren Konzerte. Das war aber regelrecht ein Club, wo man tanzte. Und da hat mir dann Stuart den Bass in die Hand gedrückt und hat gesagt, jetzt spielst du.
Und Sie haben vorher Gitarre gespielt oder wie?
Ich habe ein bisschen auf meiner Gitarre rumgeklimpert, habe aber nie, Klavier habe ich viel gespielt, aber Gitarre hatte ich zu der Zeit auch überhaupt noch nicht gelernt. Und da habe ich dann eben gespielt und das war ein Fats Domino Stück, das I'm in Love Again.
Haben Sie bestimmt geschwitzt, oder? Wenn man ein Instrument so gar nicht kennt.
Ja, natürlich noch. Ja, wie gesagt, es war Gott sei Dank nicht der große Druck, weil der Club.
Weil nicht mehr so viele Leute da waren.
Nicht mehr so viele Leute da waren, aber auf die Bühne habe ich mich nicht getraut.
Sie haben sich an den Bühnenrand
gesetzt.
Vor
die Bühne gesetzt.
Als Sie dann nach London gezogen sind und mit George und Ringo in einer WG zusammengelebt haben, wie hat man sich das WG-Leben vorzustellen? Also haben Sie zusammen gekocht oder haben Sie gekocht und die anderen gegessen? Oder?
Naja, es war also völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Denn es war einfach eine ganz normale Wohnung, ohne irgendwelche Bilder an der Wand oder irgendwelche Dekoration. Das war wirklich arm. Wenn du dir vorstellst, die arbeiten wie die Wahnsinnigen für ihre Karriere und schreiben Stücke und haben Touren und machen Filme und Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann haben sie da so eine kleine Wohnung, wo nichts drin ist. Also keine Freunde, keine Tante, keine Mutter, keiner hat die richtig bewirtet. Sie haben also nur diese Wohnung gehabt. Und draußen standen 150 Kids auf der Straße.
Also die Fans gab es schon, die da vor der Tür standen.
Natürlich, zu der Zeit. Das war ja 1964. Also als ich rüberkam, waren sie schon richtig mittendrin. Mhm. In der Beatlemania, möchte ich
sagen. Also haben ganz bescheiden gewohnt, aber sobald sie auf die Straße kamen, brach das große Tohuwabohu aus.
Konnten sie gar nicht. Sie konnten nicht auf die Straße. Die mussten jedes Mal, musste erst mal zwei Wagen mit Polizisten kommen, damit sie überhaupt aus der Tür rauskamen.
Ja, sind Sie dann für die einkaufen gegangen? Die mussten
ja
von irgendwas leben.
Gut, ja, ich konnte ja eher raus und konnte was machen, wenn sie was wollten, aber sie selbst konnten nicht raus.
Und das heißt, Sie haben die dann irgendwie bewirtet, oder?
Ja, das war auch, ich kann ja auch nicht kochen und kochen zu der Zeit, kann ich ja heute noch nicht. Also das waren wirklich Fischfingers, ja, also Fischstäbchen und Cornflakes, das war so das, was die gegessen haben.
Haben Sie denn das Gefühl gehabt damals, die verändern sich in irgendeiner Form durch den Ruhm?
Also irgendwo im Kern sind sie alle gleich geblieben. Und das wollen wir mal so sagen, es gab Ausschweifungen, wo sie sich entfernt haben von ihrem normalen Person durch, weil ich zum größten Teil durch Drogen, weiß ich was dann. Das war dann nicht so schön, weil sie dann nicht mehr die alten Freunde waren irgendwo. Aber das hat sich dann nach einer Weile ergeben, dass es wieder so war wie früher.
Als sich die Beatles getrennt haben, da ist ja für viele Fans eine Welt zusammengebrochen. Sie haben das mit, nehme ich jetzt mal an, schon deutlich eher mitgekriegt. Ab wann war Ihnen klar, das wird nichts mehr mit den Vieren?
Also das fing an sich schon an, in dem Moment, wo sie nicht mehr live gespielt haben. Das war an sich das, was die Band richtig zusammengeschmolzen hat. Aber der Grund war, dass sie auch von ihren Interessen völlig unterschiedlich waren. Das ist ja das, was die Band so toll gemacht hat. Dass eben diese vier völlig unterschiedlichen Temperamente sich zusammengetroffen haben. Also das ist der Schlüssel für das Ganze. Und das ist eine Sache, die nicht lange dauern kann. Und die 10 Jahre, da wollen wir glücklich sein, dass die 10 Jahre zusammengeblieben sind. Sie haben sich zum Schluss auch richtig, sagen wir mal, Mühe gegeben, noch professionell zu sein, haben auch tolle Musik gemacht. Aber das Zusammensein und Spielen, das ist so, weißt du, wenn du in der WG bist, ja, das ist alles wunderbar, solange du ein kleiner Junge bist. Und dann macht das ja Spaß und du machst alles. Aber dann kommen eben andere Einflüsse. Der eine will in die Richtung, der andere in die. Und da kommt dann eben irgendwann der Moment, wo du sagst, hat keinen Sinn.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Fuhrmann, in Ihrer Zeit als Nach-Beatle haben Sie George, Ringo und John Lennon als Bass bei Ihren Soloprojekten begleitet. Ihr vielleicht skurrilstes war Ihre Mitwirkung in der Plastic Ono Band, die John Lennon mit Yoko Ono gegründet hat. Und diese Band wurde ja ohnehin nur aufgrund eines Missverständnisses gegründet. Was ist da schiefgelaufen?
Also irgendjemand in Kanada hat ihn angesprochen, hat gesagt, wir haben da ein Festival und da ist Chuck Berry und Jerry Lee Lewis und die ganzen Rock'n'Roller und hast du nicht Lust, da hinzukommen? Und das hat John auch gesagt, ja, da komme ich hin, das hört sich gut an. Und dann kriegt er einen Anruf ein paar Monate später und er sagt, ja, who's in your band? Da sagt er, was für eine Band? Also er war völlig kaum aus allen Wolken und dachte, wieso Band? Ich wollte doch. Er dachte, er soll da nur hin, um sich die Show anzugucken, nicht selber zu spielen. Und dann hat er mit Yoko zusammen gesagt, Yoko, ja komm, da können wir doch unsere Message verbreiten und lass uns doch das machen. Und das war dann alles Holterdiepolter. Er rief mich dann an und sagte, Klasse, wir haben die Plastic Ono Band und willst du da mitmachen? Und ich sagte, und kriegte auch wieder die Pause, ne, was er ja überhaupt nicht mag. Musste erst überlegen, Plastik ohne Wände, das war mir dann ein bisschen ungeheuer. Dachte ich, was muss ich denn mal dann da machen? Das hört sich ja komisch an. Und er sagte dann so, okay, Eric Clapton hat schon Ja gesagt und wir versuchen die Band zusammenzukriegen. Hast du Lust? Und da habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Und dann sagte er, ja, übermorgen am Flugplatz. Und dann dachte ich, so war das. Tatsächlich, zwei Tage später mussten wir zum Flugplatz nach Toronto und rein ins Flugzeug. Und da habe ich zum ersten Mal Alan White kennengelernt. Der war 17 Jahre.
Schlagzeuger damals.
Der
ne?
war der Schlagzeuger. Ich hatte keine Ahnung, ob der überhaupt spielen kann. Und John wusste es auch nicht. Eric wusste es vielleicht. Und dann waren wir vier, waren also die und Yoko, wir waren die einzigen, die da eben in diesem Konzert auftauchen sollten und spielen. Ungeprobt.
Ne? Sie haben geprobt, ne? Im Flugzeug.
Wir haben geprobt im Flugzeug, aber das war wirklich unmöglich. Da waren wir, hatten hinten eine Reihe, die hatten sie uns freigemacht im Flugzeug, ganz hinten. Und bei dem Flugzeug waren die Düsen auch gleich, ganz hinten, ne? Und das war natürlich wahnsinnig laut. Und ich hatte einen elektrischen Bass ohne Verstärker.
Sie haben nichts gehört.
Nichts gehört, gar nichts. Konnte man gerade John und seine Gitarre hören.
Ich meine, das Konzert selbst war ja dann auch relativ schrill. Yoko Ono verbrachte große Teile in einem weißen Sack, ne, am Bühnenrand. Zwischendurch sprang sie dann mal raus und gab irgendwelche schrillen Laute von sich. Haben Sie sich eigentlich gewundert, was da abgegangen ist auf der Bühne, oder hat Sie zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr gewundert?
Also es war wie ein Happening, möchte ich mal sagen. Es war einerseits erstaunlich. Man muss sich überlegen, dass John, der nun Mitglied der berühmtesten Band der Welt war, nun zum ersten Mal wieder auf die Bühne geht und würfelt da so einen Haufen zusammen von Leuten, die sich nicht kennen. Das war schon sehr merkwürdig. Aber es war einfach auch, so, ja, ist jetzt, mir ist jetzt ganz egal, wir machen das einfach. Und so haben alle das auch gesehen. Und wir hatten auch keine Ahnung, was Yoko überhaupt macht. Ne? Zum Beispiel im Flugzeug kam sie denn, als wir so schon eine Weile zusammen da rumgeklimpert hatten, kam sie denn nach hinten, weil sie war in der ersten Klasse und kam dann durchs Flugzeug ganz nach hinten und sagte, can we rehearse my song? Können wir jetzt mein Lied mal probieren? Da dachte ich, nee, komm, wir gehen mal und trinken eine Tasse Tee. Wir sind mit ihr nach vorne wieder in die erste Klasse gegangen. Wir sind einfach auf die Bühne, hatten keine Ahnung, was überhaupt für ein Piepston aus ihr rauskam. Keine Ahnung.
Ja, singen war nicht so ihr Ding, ne? Ihre Stärke.
Naja, es ist interessant. Es ging, wenn man das eben, es war erstmal sehr schrill und es war uns peinlich. Also wir haben wirklich auf unsere Schnürsenkel geguckt, weil wir nicht wussten, was wir davon halten sollten. Aber nach einer Weile war das dann doch wahnsinnig interessant, weil sie hatte wirklich versucht, den Krieg, den Wahnsinn, Vietnam, weiß der Teufel, all das wollte sie irgendwie ausdrücken. Und du hast das gespürt. Da krächzte so wie so ein ganz Vogel, der gerade stirbt. Ne? Also er hat wirklich, für sie ist das eine Kunst. Ne? Für mich ist es auch eine Kunst. Aber das Publikum hat das nicht verstanden. Die wollten eben John Lennon sehen und nicht Yoko Ono. Das war leider Gottes nicht so toll für sie. Weil sie hat ein dickes Fell, die kann das verkraften.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Trio war das mit Da-Da-Da, einer Band, die unser Gast in SWR1 Leute entdeckt hat. Klaus Fuhrmann, das war nach ihrer Arbeit für die Beatles und Stars wie Manfred Mann, Dr. John, B.B. King, mit denen sie auch zusammen musiziert haben. Denn sie haben 1979 Los Angeles, wo sie zeitweise gewohnt haben, den Rücken gekehrt, sind nach Deutschland zurückgekehrt. Warum?
Ach, das waren persönliche Gründe zum größten Teil und ich hatte, Heimweh ist falsch, nee, ich wollte aber doch ein bisschen noch was von meinen Eltern und der Familie mitkriegen. Und so weit weg, das musste ja nicht sein. Und ich wollte eben nach Deutschland, wusste nicht, ob ich dann Grafik weitermache und mit Musik, weiß ich nicht. Ich habe mich überhaupt nicht entschieden und bin dann zur Phonogramm Plattengesellschaft gegangen und habe da sozusagen gesagt, ja, ich möchte gerne das Bindeglied sein zwischen der Plattenfirma, die ja geschäftlich ist, und den Künstlern, der Musiker. Und da kamen dann eben so die Kassetten auf meinen Tisch von verschiedensten Bands. Und eine Band, da hatten auch schon der Thomas Quast und Louis Spillmann, die hatten auch schon das Auge auf diese Band geworfen. Wir wollten die unbedingt sehen und ich fand schon die Kassette, die sie hatten, fand ich schon beeindruckend. Zu der Zeit gab es kein Da-Da-Da. Und das, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass Trio eine richtige Punkband war, die also wirklich musikalisch alles runtergestreamt hatten, soweit es nur irgendwie geht. Es gab nur eine Gitarre, ein halbes Schlagzeug und das war's und eine Stimme. Und vielleicht ein bisschen ein paar kleine Töne auf irgendeinem musikalischen Instrument.
Sie haben ja schon öfters gesagt, Trio war eine Band, die völlig unterschätzt wurde. Sehen Sie das immer noch so?
Das sehe ich immer noch so und werde ich auch immer so sehen. Erstens mal Kralle, der Gerd Krawinkel, ist ein ganz fantastischer Rhythmusgitarrist und einen sehr eigenen Stil. Und Peter Behrens, so was immer Leute sagen, der konnte richtig Schlagzeug spielen, obwohl er eben da nur seine Snare-Trommelbeine hatte. Der hatte kein großes Schlagzeug, wo er viel drauf machen konnte. Sollte er auch nicht. Und die haben alle genau verstanden, was sie machen wollten. Und die Stücke, wenn sich jemand mal die erste LP anhört, ist fantastisch. Es ist wirklich, das geht in die Geschichte ein, ähnlich wie, sagen wir mal, die Plastik ohne Band.
Als einfach ein ganz besonderes Projekt.
Und abgesehen davon waren sie auf der Bühne unwahrscheinlich kraftvoll. Also auch, weil es eben nicht nur einfach mal wie, next number ist oder unser nächstes Stück ist, sondern sie haben wirklich eine Darbietung gemacht. Ein wirklich ausgeklügeltes und interessantes Programm haben sie jedes Mal auf die Bühne gebracht.
Sie selbst haben sich sehr spät, aber umso erfolgreicher zum 70. Geburtstag ein sehr schönes Album geschenkt. Ihr erstes eigenes, Sidemen's Story heißt es. Lieder, die Ihnen viel bedeuten, gespielt zusammen mit Musiker, die Ihnen viel bedeuten. Paul McCartney, Dr. John, Ringo Starr, Yusuf Islam, eins Cat Stevens, die haben alle mitgemacht. Wie schwer war es, die dafür zusammenzutrommeln?
Na, erstens mal ist ja interessant, weil man denkt immer, der Klaus Voormann ist ein Session-Musiker, bin ich aber nicht. Denn ich habe, erstens mal kann ich überhaupt keine Noten lesen, ne, und bin nicht so der Musiker, der dann, weiß ich was, morgens für irgendeinen Fahrräder ein Commercial macht oder dann in den, sagen wir, irgendwo im Orchester-Pit spielt oder so und dann abends, weiß ich was, für John Lennon oder so. Sondern interessanterweise hat sich das so entwickelt, dass wir fast immer Freunde wurden. Ob das Carly Simon war oder ob das Dr. John war, wir wurden immer Freunde.
Es war nicht schwer, die zusammenzutrommeln, sondern die sind gerne ihrem Ruf gefolgt und haben mitgemacht bei dem Projekt.
Ja, richtig.
Sind ganz viele Lieder drauf, die Ihnen viel bedeuten. Sie haben jetzt die Qual der Wahl, dürfen sich eins aussuchen, das wir gleich spielen.
Blue Suede Shoes, das können wir machen. Blue Suede Shoes wäre ganz schön. Weil da spielt Don Preston, toller Gitarrist, der auch singt. Und da spielt auch Albert Lee, spielt auch ein Solo da drauf.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Voormann, wie oft nehmen Sie heute noch den Bass in die Hand?
An sich spiele ich gar nicht mehr. Ich habe nur noch meine achtseitige Gitarre, und die ich manchmal betätige, aber nur so aus Spaß. Aber richtig spielen in der Band oder öffentlich.
Vor vier Jahren haben Sie, glaube ich, beim Bluesfestival in Lahnstein gespielt, ne?
Ja, das war nochmal so ein kleiner Ausrutscher.
Besitzen Sie eigentlich noch das erste Instrument, das Sie Stuart Sutcliffe abgekauft haben damals?
Nein, ich habe das gleiche Instrument, das hat mir Bernie Powell vom Roncalli-Zirkus, der ist ja ein Sammler, da fällt einem nichts zu ein. Der hat ja hallenweise Zeug, das er sammelt, das ist wunderbar. Und er hat auch alle Instrumente, die die Beatles gespielt haben, hat er alle sich irgendwie entweder als Replika oder die Originale, hat er alle beieinander. Das ist das Schlagzeug von Pete Best und weiß der Teufel was. Unter anderem hatte er eben auch diesen Bass, der genau so war wie der, den ich hatte. Und der, den ich hatte, der ist in Cleveland im Museum Rock'n'Roll of Fame.
Okay, den haben Sie dem Museum überlassen und haben dafür den Ersatz von Bernard Powell geschenkt bekommen. Was Ihnen bis heute wichtig ist, außer der Musik, ist erstmal Ihre Familie und ist auch Ihr soziales Engagement. Mit Ihrem Album A Sideman's Journey haben Sie ein Entwicklungshilfeprojekt für Lakota-Indianer unterstützt. Was gibt es für eine Verbindung zwischen Ihnen und diesen Lakota-Indianern?
Da ist keine direkte Verbindung. Die Tatsache ist, meine Frau weiß auch nicht, woher sie das sagt, manchmal hauptsächlich meine Frau. Und ich unterstütze sie, wo ich nur irgendwie kann, ob ich eine Zeichnung mache oder ein Interview gebe oder weiß, was immer damit zu tun hat. Aber sie weiß auch nicht, wie sie darauf gekommen ist. Die Tatsache ist aber, dass es der Stamm ist, der zuletzt noch da sich gewehrt hat gegen die Amerikaner. Und das ist das ärmste Reservat überhaupt. Wir haben also eine riesenhohe Alkoholrate und Krankheiten und nukleares Zeug auf ihrem Reservat, denn das ist grausam. Das ist,
ich glaube, Paul McCartney hat sich auch schon für die stark gemacht.
Ja,
ne? Gibt es denn, nachdem Sie die jetzt angefangen haben zu unterstützen, inzwischen Fortschritte, die zu verzeichnen sind?
Kann man durchaus sagen, weil meine Frau nicht so wie viele, die hingehen und dann denen meinen, was zu zeigen, sondern sie hat sich voll auf die Situation eingetunt und hat auch sehr gut verstanden, wie die funktionieren. Und hat erstmal gesagt, das Wasser muss sauber werden.
Das Trinkwasser.
Das Trinkwasser. Das ist jetzt am Laufen und sie fährt jetzt auch nochmal hin. Die haben ja in der Schule das ganze verseuchte Wasser getrunken, ne? Weil es gar nichts anderes gab. Und das hat sie jetzt wirklich in den Griff gekriegt, dass das so Stück für Stück besser wird.
Also ein tolles Projekt von Ihrer Frau und von Ihnen auch. Klaus Fuhrmann, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich habe jetzt noch ein Dankeschön für Sie. Ich muss mal kurz unter den Tisch greifen. Sie haben ja schon gesagt, Sie schreiben nicht gerne, Sie lesen auch nicht so wahnsinnig gerne Bücher, aber Sie schauen sich gerne schöne Bildbänder an. Und ich habe gehört, dass Sie Wüsten faszinieren. Deshalb habe ich jetzt für Sie diesen sehr schönen Bildband des Geo-Mitbegründers George Steinmetz, Wüsten von oben fotografiert.
Oh,
der ist
toll.
Sehr schwer, ich reiche Ihnen den mal rüber mit tollen Bildern.
Da freue ich mich.
Viel Spaß beim Anschauen.
Danke.
Und alles Gute für Sie.
Danke.